Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Radikalisierung hat kein Geschlecht. Wir sprechen heute über Männer und Gleichstellung. Wir möchten Ihnen gerne in den folgenden Minuten zeigen, dass es durchaus Bereiche gibt, in denen Männer Frauen nicht gleichgestellt sind und dass das ein Nährboden sein kann, um sich zu radikalisieren. Dazu sprechen wir heute mit Matthias Becker. Er ist Sozialpädagoge, hat viele Jahre gearbeitet in der Jungen- und Männerarbeit, lehrt an vielen Hochschulen über Männerfragen und, Herr Becker, Sie sind seit 2016 Deutschlands einziger kommunaler Männerbeauftragter hier in der Stadt Nürnberg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herr Becker, ich frage Sie gleich mal ganz provokant, braucht es denn wirklich einen Männerbeauftragten? Also gibt es hilfesuchende Männer, die sich an Sie wenden?
Davon gibt es eine ganze Menge mittlerweile, seitdem es mich gibt. Und es braucht es definitiv, zumindest wenn ich ernsthaft mit der Gleichstellung weiterkommen will. Muss man das von beiden Seiten betrachten und dann muss man eben auch Männer als Adressaten, Akteure der Gleichstellung wahrnehmen und nicht immer nur indirekt mitmeinen.
Wer kommt denn alles zu Ihnen? Was für Männer sind es? Aus welchem Bereich?
Die kommen aus Nürnberg, die hier wohnen, dafür sind wir zuständig, beziehungsweise bei der Stadt Nürnberg arbeiten.
Mhm. Genau. Und was haben die so für Themen im Gepäck?
Also Themen sind nochmal Vater werden, schon im Vorfeld ist oft schon ein Thema, Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit, auch mit Arbeitgebern unter anderem, aber auch Vater sein, sag ich mal, Trennung, Scheidung sind Riesenthemen, aber auch Gewalt im weitesten Sinne ist ein Thema, gerade betroffen sein von Gewalt, also von häuslicher Gewalt oder auch von sexualisierter Gewalt ist Thema, die sich an mich wenden, aber auch im Arbeitskontext. Ist auch sowas, Mobbing ist ein Thema, aber auch zum Beispiel sexualisierte Gewalt, den Männern widerfährt im Arbeitskontext. Das blendet man auch total aus, als gäbe es das nicht.
Wie groß ist die Hemmschwelle bei Männern überhaupt zu Ihnen zu kommen, sich an Sie zu wenden? Man muss ja nicht vorbeikommen, sondern kann auch einfach anrufen erstmal, oder?
Anrufen, eine Mail schreiben, genau, alles möglich erstmal für den Erstkontakt. Die Hemmschwelle ist ziemlich groß. Diese Hürde zu tun als Mann, ist, ich nenne es immer doppelte Hürde. So bezeichne ich das, weil das Problem ist oft immer, als Mann muss man sich selber helfen können. Das ist so eine gesellschaftliche Rollenerwartung. Und ich darf eigentlich nicht hilfsbedürftig sein. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, wo ich alleine nicht klarkomme, ist das schon die erste Hürde. Und das zweite ist dann, sich Hilfe zu holen. Und da wird immer gleich automatisch nicht nur geht es um das Thema der Hilfe, sondern auch, dass die Männlichkeit in Frage gestellt wird. So empfinden das viele.
Und dann muss man ja auch erstmal wissen, dass es sie gibt. Ja, also dass man muss wissen, wohin man sich wenden kann.
Das stimmt. Aber wir versuchen das wirklich sehr öffentlich zu machen oder immer wieder. Ich war ja auch oft genug in der Zeitung. Und so gibt es ja jetzt auch seit 2 Jahren ein Hilfetelefon für Männer, ein bundesweites, was momentan erst von 3 Bundesländern getragen wird, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Aber das verdoppelt sich quasi die Anfrage jährlich an Anrufen. Ja. Wir haben letztes Jahr 3.500 Männer, glaube ich, angerufen. Im Kontext.
Mhm. Genau. Wie sieht dann Ihre Arbeit konkret aus? Sie sprechen mit denen als erstes, hören Sie dann zu oder verweisen Sie die dann auch an andere Stellen? Gibt es Netzwerke, an die man sich dann mit weiteren Hilfestellungen wenden kann?
Also auch alles.
Alles.
Also muss gucken, das größte Problem ist tatsächlich, es gibt nicht so viele Spezialstellen, wo ich hinverweisen kann. Das ist oft tatsächlich ein Problem, dass es da wenig spezialisierte Stellen gibt. Aber ansonsten, klar, wenn man Themen erkennen, einordnen kann, verweist man dahin, wenn es geeignete Stellen gibt. Ansonsten muss man versuchen, das auf andere Weise zu lösen oder sowas. Ja? Also genau, da versuche ich dann zu helfen, zu vermitteln, zu beraten, zu unterstützen, genau, ja. Je nach Thema.
Also wir halten fest, echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen gibt es tatsächlich auch nur dann, wenn nicht nur Gleichstellung bei Frauen, also wenn nicht nur da drauf geguckt wird, sondern wenn auch die Männerseele und die Männer als solche wahrgenommen werden und ihre Stellung. Weil echte Gleichstellung, da sprechen wir dann einfach von der Angleichung von Lebenssituationen von Männern und Frauen und die müssen an sich erstmal gleich sein oder sollten gleich sein.
Genau. Das Gleichsein ist so ein schönes Stichwort sozusagen, Gleichbehandlung. Das ist immer so grad an der Grenze. Wenn man das negativ konnotieren will, interpretieren, ist immer diese Gleichmacherei, wird uns unterstellt. Darum geht's nicht. Mhm. Es geht nicht um Gleichmacherei. Ne? Oder alle gleich behandeln. Das heißt, sind aber doch anders. Das stimmt. Aber es geht darum, dass alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Mhm. Ja, der Wahrnehmung und der Problemlösung. Und da hapert's.
Jetzt gibt es viele, die natürlich sagen, gerade aus Frauensicht, naja, also Männer haben doch alle Möglichkeiten. Also die müssen sich nur wirklich nicht beschweren. Haben Sie solche Fälle auch bei sich dann in der Praxis, also dass genau das Thema ist?
Ja, natürlich. Ist das tatsächlich so das Problem, dass man sagt, naja, Männer sind eh an der Macht oder wir leben im Patriarchat und das heißt, die haben keine Probleme, sondern die machen Probleme. Ja, das ist so ganz verkürzt oft das, ja, das Schlagwort dazu. Was aber, man muss die Einzelbereiche eben anschauen. Ja, also es geht gar nicht darum, es ist ungleich verteilt. Wenn Sie den Bereich häusliche Gewalt anschauen, klar, 80% sind Frauen betroffen, außer Frage irgendwie. Das ist dramatisch genug, aber 20% Männer. Und leider steigen die Zahlen fast immer noch. Oder gerade in der Pandemie jetzt. Und da müssen wir was zu tun. Und da kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Ja, sondern die Frage wäre jetzt bei uns, wie können wir da vorgehen, dass sich häusliche Gewalt in Familien, dass es weniger wird. Ja, und nicht normal wird.
Ja, also diese 20% müssen einfach auch gesehen werden. Ich würde gerne mit Ihnen über diese klassischen Rollenbilder sprechen, dieses Mann-Frau-Ding. Und wir reden ja heute über Männer und Gleichstellung im Zusammenhang mit Radikalisierung. Also wie das dazu führen kann, dass Männer dahin kommen, sich auch tatsächlich zu radikalisieren. Erstmal die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Hat ja ein bekannter Sänger schon so schön gesungen. Definieren Sie Männlichkeit?
Ja, es gibt nicht die Männer und den Mann auch nicht sozusagen. Wir haben eine große Vielfalt, das muss man auch mal sagen. Andererseits sagen nämlich Studien, dass innerhalb der Gruppe der Männer die Vielfalt viel größer ist als zwischen den Geschlechtern. Also diese Polarisierung funktioniert eigentlich gar nicht mehr so. Aber es gibt eben noch diese, ich nenne das immer so versteckte Sozialisationsmarker, so Punkte, die das die Geschlechter ausmachen. Und hatten wir gerade schon gesagt, also ein Mann muss einfach stark sein. Das wird erwartet oder dominant sein, sich selbst helfen können. Und das passiert auf dem Weg auch. Oder auch dieses Schmerzen. Es gibt heute wahrscheinlich im Kindergarten oder von Eltern oder Großeltern diesen Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, den wird es fast nicht mehr geben. Aber man kann es tatsächlich messen, dass er vom Verhalten noch so transportiert wird. Mhm. Ja, dass Jungs in diesen Kontexten deutlich kürzer getröstet werden. Ja. Ja, oder nicht so viel oder so lange weinen dürfen. Das heißt, ich vermittle das schon von klein auf lauter so Kleinigkeiten, auch zum Thema Gefühle. Ja? Ein Junge weint nicht, wenn. Ja, und das, solche Sprüche gibt es noch und das lernt man so auf diesen kleinen Wegen einfach auch dazu. Also so kommt es dazu, dass Männer zum Beispiel weniger Zugang zu Gefühlen haben oder es äußern können und dann eben auch zu einer Hilfsbedürftigkeit und oft in so einer Ohnmacht dann stecken.
Ist das eventuell auch manchmal ein Problem, dass Männer sich sogenannte Frauenberufe aussuchen? Also wird man da manchmal als Mann auch schon komisch angeschaut zum Teil?
Ja, komisch angeschaut, genau. Man hält da nicht die Anerkennung sozusagen. Man muss das oft erklären, rechtfertigen, bis hin, dass es aber konkrete Auswirkungen hat. Also bei Erziehern, bei männlichen Erziehern, wir verlieren ein Drittel der Interessierten in der Ausbildung, in der Ausbildungszeit, in der Praktikumszeit, weil die sagen, ah, so ist es nicht. Also A, zum Beispiel, wenn ich allein bin als Mann in einem 7er-Team oder 5er-Team mit lauter Frauen, es ist schwierig.
Ja, glaube ich.
Es ist schwierig. Was ich da mitbekomme und oder aber auch mit Eltern, es gibt diesen Begriff des Generalverdachtes bei Erziehern. Das heißt, die sind immer im Verdacht, automatisch als Erzieher im Kindergartenbereich entweder schwul zu sein oder pädophil. Und führt dann dazu in Kindertagesstätten, dass Männer nicht wickeln dürfen, weil die sind ja vermeintlich gefährlich. Das wiederum geht eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Es geht nicht. Das ist Diskriminierung nach Geschlecht. Wir können das mal umdrehen. Das geht nicht. Ist übrigens auch verboten nach dem AGG, also Allgemein Gleichbehandlungsgesetz. Ja. Aber das schützen sich dann vielleicht eine Einrichtung. Also das ist ein ganz diffiziles Thema, wie sich das tatsächlich äußert oder welche Ängste da auch noch da sind.
Ein ganz heikles Thema, dabei muss man sagen, liefern Männer ja auch einen sehr, sehr wichtigen Input, gerade auch in der Erziehungsarbeit. Ich kann mir vorstellen, auch das ist ein schwieriger Bereich, dass man einerseits diese klassischen Rollenbilder auch als Mann hat, die man erfüllen soll, bitte nach Möglichkeit. Ja, Sie merken jetzt schon, ich versuche jetzt das so ein bisschen griffig darzustellen. Und auf der anderen Seite entwickelt die Gesellschaft sich ja weiter. Und die moderne Frau, auch das jetzt so ein Stereotyp, und die moderne Gesellschaft, setzt an Männer natürlich auch andere Erwartungen als vor 50 Jahren. Also ist das auch ein Problem, diese Zwickmühle, in der Männer sich oft befinden? Was kann ich, was soll ich, was darf ich, was soll ich alles leisten?
Ja, definitiv. Also das ist so eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung zwischen den Geschlechtern, das sehe ich schon auch so. Andererseits, ich sage immer, es braucht nicht nur die neuen Männer, die oft proklamiert werden, dazu braucht es aber auch die neuen Frauen. Und die Frauen sind auch keine homogene Gruppe. Ja, also das ist auch noch sehr unterschiedlich und das ist mit Sicherheit aber ein Dilemma, diese Erwartungen, die es dann gibt und dass Gleichstellung oft bei Männern so ankommt wie eine Anklage oder dass sie was abgeben müssten oder dass was weggenommen wird. Mhm. Ja? Und das ist eben das spannende Thema. Dass es darum, also die erkennen nicht, vielleicht ist aber vielleicht eine Frage des Transportierens der Themen, dass ich da auch Freiheit gewinne damit.
Mhm. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ich habe auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also ja, dass die Vorteile. Und nicht nur, dass es um Verzicht geht, um was weggenommen zu bekommen, was abgeben zu müssen. Ich muss mich verändern. Ja, ich muss mich verändern, aber ich habe dann auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Wo sind denn Männer tatsächlich nicht gleichgestellt? Jetzt gerade, wenn man sich die Familie anschaut. Equal Pay ist ein ganz großes Thema auch. Man kann es aus der einen Warte sehen, dass man sagt, naja, die Frauen, die müssen dann zu Hause bleiben, die können nicht anders, weil der Mann mehr verdient. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, würden beide gleich verdienen, würden sich da für Männer auch viel mehr Chancen ergeben.
Genau, könnte ich das Thema anders verhandeln und es würde sich nicht automatisch nach Geschlecht ergeben. Ja? Mhm. Und das ist in vielen Situationen oft so. Genau, und das wäre viel mehr Freiheit, aber das muss ich erkennen. Und das ist zum Beispiel auch, insofern ist meine Arbeit manchmal auch strukturell wichtig, weil es gibt so Förderprogramme, dass man sagt, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen. Ja, das kennen Sie auch, die Quote und so weiter. Das stimmt. Aber, und das ist so das Problem, und dann sagt man oft, das scheitert daran, dass Frauen viel in Teilzeit arbeiten. Und dann erreiche ich solche Ebenen, vermeintlich Führungsebenen nicht, weil diese Stellen nicht sind. Dann sage ich, ja, aber wir müssen Arbeitsleben verändern. Es gäbe zum Beispiel auch mehr Männer, die Teilzeit arbeiten würden oder reduzieren würden, zum Beispiel für Familie oder anderen Gründe, wenn ich damit meinen Abteilungsleiterposten oder meinen Führungsposten nicht verlieren würde. Mhm. Und das koppeln wir einfach an so Arbeitszeitmodelle, aber auch diese Möglichkeiten. Mhm. Und wenn man sich da flexibler verhalten würde, glaube ich, hätte man auch mehr gleiche Chancen für alle Geschlechter.
Mhm. Aber auch das ist ja in der heutigen Gesellschaft oftmals noch ein Problem. Also selbst wenn Männer sich dazu entschließen und sagen, Mensch, ich bleibe mehr zu Hause, bin mehr für die Familie da, gibt es einerseits erstmal einen Orden, entweder, oder es gibt dann die andere Variante, dass es schon wieder komisch beäugt wird und sagt, Mensch,
genau.
Das auch wieder nicht recht, ne?
Genau, aber das ist ein Symptom der gesellschaftlichen Entwicklung, sage ich einfach mal. Weil Frauen geht das ähnlich. Ja, die einen sagen, ich fange wieder das Arbeiten an nach 3 Monaten. Also, oh, du Rabenmutter, kannst dein Kind doch nicht, das musst du doch betreuen. Die anderen sagen, prima. Ja, da gibt es den Orden dafür. Und die anderen sagen, ich bleibe jetzt 3 Jahre zu Hause. Das kannst du doch nicht machen mit deiner Qualifikation. Du wirfst deine Karriere weg. Also das heißt, da gibt es auch beides. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch bei den Männern. Wobei das, die zu Hause bleiben, du machst den Hausmann, das ist so ein Problem, weil das nicht die Anerkennung ist, die Männer gewohnt sind.
Das kennen wir Frauen schon ganz lange.
Genau. Ja. Und das, ja, und das ist wirklich so. Und das ist, was ist identitätsstiftend für Männer? Das gibt so 2 große Bereiche, sage ich mal, weiß man. Das eine ist wirklich Beruf, Anerkennung über Beruf, Stellung, Bezahlung. Genau. Und wenn ich da was wegnehme, dann fehlt wirklich die Anerkennung, ja? Die Identifikation damit. Und das zweite ist tatsächlich sowas wie körperliche Leistungsfähigkeit, Unversehrtheit.
Ja.
Ja, und das ist sowas, also man kann das auch verkürzt als Potenz bezeichnen. Wenn ich nicht leistungsfähig bin, körperlich, im Allumfassend, das ist so eine Einschränkung für Männer. Da wird es dann ganz schwierig, wenn ich da was wegnehmen will.
Jetzt sprechen wir ja heute über Männer und Gleichstellung im Zusammenhang mit Radikalisierung. Würden Sie sagen, dass das schon ein Bereich ist, wo Männer dazu tendieren können, sich zu radikalisieren, einfach aufgrund dieser Ungleichbehandlung, die es einfach faktisch gibt? Oder ist da der Schritt noch nicht dahin, also reicht es noch nicht?
Ja, das mit dem faktisch Geben ist das Spannende sozusagen. Also es fängt oft damit an, ich fühle mich subjektiv aus meiner Wahrnehmung diskriminiert, nicht gleich behandelt. Das heißt, in aller Regel sind persönliche Betroffenheiten, liegen dem zugrunde und Erfahrungen. Und dann ist eben das Spannende, wie gehe ich dann damit um? Und es gibt dann tatsächlich die Situation, dann bin ich auch da, wo ich sage, das ist tatsächlich nicht in Ordnung. Mhm. Ja, wo man sagt, so kann man nicht behandelt werden, das ist tatsächlich nicht gleich. Ja, also wenn es bei Trennung und Scheidung geht, wer die Kinder und so weiter, die ganzen Sachen, Pflichte und Rechten, das ist wirklich ein Problem. Aber dann gibt es aber auch die, die aus der persönlichen Betroffenheit dann sowas Allgemeingültiges oder eine Ideologie machen, nenne ich das dann immer. Mhm. Die sagen dann grundsätzlich, das Jugendamt diskriminiert alle Väter. Dann kommt so ein Satz dabei raus, aus der persönlichen Erfahrung. Das entbehrt aber dann jeder Grundlage. Und wenn die aber nicht gehört werden oder ich nirgends andocken kann mit meinem Bedarf, den ich erstmal sehe und habe in Gleichbehandlung, dann öffnet das immer Tür und Tor, sage ich mal, dass sich Gruppen bilden und diese Gruppen sich dann auch politisieren, ideologisieren und dann so radikalisieren, mhm, im schlechtesten Fall.
Also Sie müssen in Ihrer Arbeit dann schon genau hinhören, also wo das einfach nur eine allgemeine Unzufriedenheit ist, oder wo es dann schon zu so Verallgemeinerungen kommt letztendlich. Ne?
Genau.
So. Was und sind das für Männer, die dann im Grunde genommen sich ja auch als Opfer fühlen, oder? Ja. Als Opfer wovon? Häusliche Gewalt haben wir schon gesagt, Ungleichbehandlung oder nicht gleichgestellt sein in der Familienerziehung zum Beispiel.
Genau, dann in der Rolle als Vater zum Beispiel, mhm, sagen Väter und Mütter werden nicht gleich bewertet. Dann bei Kindern oder nach Trennung sozusagen gibt es unterschiedliche Rechte. Wenn ich jetzt sage, das Recht diskriminiert Männer oder das Jugendamt, ja, das ist falsch. Also ich habe tatsächlich Ungleichbehandlung bei Eltern nach Trennung und Scheidung. Mhm. Weil ich habe dann das, wir haben Barunterhalt, heißt das in Deutschland im Recht, und Betreuungsunterhalt. Mhm. Und das heißt, da, wo die Kinder leben, das ist der Betreuungsunterhalt, der andere muss zahlen, den berühmten Unterhalt. Mhm. Das wäre aber auch so, wenn es umgedreht wäre. Wenn die Kinder beim Vater leben müssten, müsste die Mutter Unterhalt zahlen. Mhm. Und diese Konstellation ist nach den rechtlichen Regelungen, wie es momentan umgesetzt wird, ist wirklich für den Zahlenden, wo die Kinder nicht leben, wirklich sehr schwer. Das ist sehr schwer, weil die Kinder, wenn ich die sehen möchte, sozusagen, das zahle ich auch die Reisekosten zum Beispiel. Mhm. Ich habe lauter zusätzliche Kosten. Oder dann kommt so eine Situation, da leben Väter, ein Beispiel. Ja, ich bin dann ausgezogen, ich habe eine Wohnung, ich möchte, dass meine Kinder zu mir kommen. Jetzt kann mir zum Beispiel passieren, dass die sagen, naja, ihr Kind ist erst anderthalb. Das können sie als Vater nicht betreuen, sozusagen. Der muss ja noch gewickelt oder gefüttert werden oder sowas, ja. Das ist eine Ungleichbehandlung, gibt es. Ja, und sagt, das langt, wenn er tagsüber kommt, der darf nicht übernachten. Und sowas wird vom Jugendamt unterstützt, zum Beispiel in der Situation. Sage ich, das ist eine Ungleichbehandlung. Warum? Warum soll das ein Vater nicht können? Ja, oder gefährlicher sein. Oder man sagt später, sie haben zwei Kinder, die kommen jetzt vielleicht in die Pubertät, ihre Wohnung ist zu klein. Die müssen irgendwo einen Rückzugsbereich haben oder übernachten können. Das heißt, ich bin aber ausgezogen, zahle Unterhalt für zwei Kinder. Ja, was soll ich mir? Was soll ich mir eine Drei-Zimmer-Wohnung leisten, dass die mir besuchen? Also ist oft in der Realität nicht möglich. Ja. Und dann wird das verhindert. Und das sind Strukturen, da fühlen die sich ungleich behandelt. Und das kann ich nachvollziehen.
Ja. Stichwort Trennungsfamilien. Der Idealfall ist natürlich, wenn Mutter und Vater sich einigen, ohne dass das Jugendamt dazugeholt werden muss. Aber würden Sie sagen, dass es bei uns in Deutschland schon so ist, dass Männer benachteiligt sind in dem Moment, wo dann das Jugendamt einschreiten muss, um zu helfen, sich zu einigen? Haben Männer weniger Rechte, haben Väter weniger Rechte als
Nein,
Mütter?
Nein, so würde ich es definitiv nicht formulieren. Okay. Das ist genau der Punkt. Ja, es kann sich in der Umsetzung auswirken. Ja, und das sieht man wirklich in den Einzelfällen in der Praxis immer wieder. Und und das muss man sich wirklich ganz genau anschauen. Mhm. Ja, also wir haben wirklich eine schwierige Gesetzeslage und es ist schon, sagen viele, egal das Jugendamt, Familiengericht, sagen, wir müssen eine Überarbeitung des Familienrechts haben und dieser ganzen Themen wie Unterhalt, Umgang, Sorgerecht. Ja, weil die immer zu massiven Schwierigkeiten führen, Melderecht. Ja, also ich kann Kinder nicht an zwei Stellen anmelden. Das hat aber massive, das klingt banal, aber es sind ganz massive Auswirkungen dann als Elternteile, die dann ungleichgestellt sind dadurch. Mhm. Ja, also solche Strukturen, darum geht es letztendlich. Und das behandelt jetzt nicht Mütter oder Väter ungleich, sondern die Konstellation ergibt es dann. Mhm. Bei wem sie leben, stellt eine Ungleichheit unter Umständen her. Mhm. Ja, das ist das Problem. Mhm.
Das jetzt ist aber auch ein Bereich, wo es zu sehr viel Emotionalität kommt. Und gerade das ist ja auch so ein Punkt, der dazu führen kann, dass man in eine Richtung abdriftet, die jetzt nicht mehr ganz in Anführungszeichen normal ist, sondern die so ein bisschen radikaler ist. Was erleben Sie da so aus Ihrer Beratungstätigkeit? Gerade aus diesen Trennungssituationen, aus dieser familiären Situation. Wie fühlen sich Männer da?
Naja, die einen fühlen sich wirklich halt nicht gleich behandelt, die fühlen sich diskriminiert und dann kommt so eine bestimmte Ohnmacht. Und ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man es abtut oder sagt, ja, die sollen sich nicht so anstellen. Ja? Oder wenn ich anfange, es gegeneinander zu verrechnen. Die meisten Väter nach Trennung zahlen ja eh nicht sozusagen und die Paar oder sowas. Ja? Das geht halt einfach nicht. Ja, das wird denen nicht gerecht. Und dann das ist die Situation, sage ich, die sind emotional stark betroffen, fühlen sich ungleich behandelt, werden nicht wahrgenommen. Und das führt dann zu solchen Sachen, dass es immer so Väterrechtler gibt oder so eine Szene von Väterrechtlern, die sagen dann, genau wie Sie gefragt haben, alle Väter werden diskriminiert. Ja, vom Jugendamt oder aufgrund dieser Rechtssituation. Und das stimmt nicht. Weil Frauen andersrum, die das erleben, das ist dieselbe Situation. Übrigens auch in der Arbeitswelt. Ja, wo ich dann sage, naja, die Teilzeitfalle betrifft nicht nur Frauen. Arbeiten Sie als Mann mal nach der Geburt in Teilzeit? Sie kommen da genauso wenig wieder raus, in Anführungsstrichen.
Also es müsste im Grunde genommen mehr?
Ich reduziere, ja genau, also man muss das schon immer auch mit einem Rahmen versehen. Was sind das? Sind es wirklich individuelle Entscheidungen oder hänge ich in Strukturen fest eigentlich dann? Mhm. Ja, und in der Regel trifft das Frauen, dieses Modell. Das ist so, definitiv.
Also es müsste im Grunde genommen mehr Modelle geben, sowohl jetzt was die Erziehungsarbeit von Kindern anbelangt, aber auch die Arbeitswelt, in der tatsächlich beide Geschlechter gleichgestellt sind.
Genau.
Oder?
Oder wahrgenommen werden mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, Möglichkeiten, sehen, was ist das Problem?
Ja.
Das sind nicht oft individuelle Entscheidungen, die Frau arbeitet teils und bleibt zu Hause, sondern entweder finanzielle oder arbeitstechnische und so weiter. Dann sage ich, wenn ich das verändere, dann wird es interessant, sage ich mal. Dann wäre die Frage, wie entscheiden sich dann Paare, wenn ich wirklich größeren Spielraum habe?
An was für Aussagen machen Sie das dann fest, dass wenn zum Beispiel ein Mann in einer Trennungssituation zu Ihnen kommt, dass der dabei ist, sich zu radikalisieren, dass der dabei ist, abzugleiten?
Das liegt halt wirklich an der Aussage. Alle Männer werden vom Jugendamt in Nürnberg diskriminiert. Ja, oder ich stelle einfach fest, das ist schon ein längerer Prozess und versuche das einfach mal. Das ist gar keine aktuelle Situation mehr, sondern wo es darum geht, jetzt schon einen ganzen Prozess aufzuarbeiten, aus dem er seine Rückschlüsse gezogen hat. Und das ist so der spannende Punkt, auch an meiner Arbeit, wo man sagen muss, ja, welchen Eigenanteil habe ich an der Situation? Oder wo man sagt, mit Männern arbeitet man oft, muss man oft anders arbeiten. Ich nenne das immer begrenzen. Ich muss auch mal bestimmte Grenzen aufzeigen.
Ja. Müssen wir mal sagen, so ist es nicht, wie Sie denken.
Ja, genau. Ja. Also faktisch stimmt es nicht. Oder auch also von den Rückschlüssen, wo man es faktisch sagt. Oder auch Sie, mag ich mal, in Ihrem Tun zu begrenzen, einfach oder in den Rückschlüssen, die dann daraus kommen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber man muss klar diese Punkte mal benennen einfach. Ja. Also das ist so eine, was mir auch unterstellt wird dann oft, dass ich jetzt auch schon in so eine Richtung arbeiten würde, aber ohne meine Arbeit zu kennen oft, ja. Weil ich bin natürlich parteiisch, sage ich mal am Anfang auch, aber ich, wie soll ich sagen, ich lasse mich jetzt nicht für jedes Männerthema einfach spannen oder dafür instrumentalisieren, darum geht's ja auch gar nicht.
Beim Thema Gleichstellung denkt man ja eher so an Frauen. Würden Sie sagen, dass diese Tatsache, dass Männer da oftmals gar nicht erst ins Boot geholt oder mitgedacht werden, dass das diese Radikalisierung und Emotionalisierung auch noch befeuert?
Würde ich so wahrnehmen. Ja. Das würde ich fast so pauschal unterschreiben, weil die sind immer indirekt mitgemeint. Viele Männer denken zum Beispiel, wenn ich die Frauen unterstütze in ihren Anliegen, der Emanzipation und so weiter, dann ist gut. Aber die denken gar nicht drüber nach, was ihr Anteil ist daran. Was das jetzt für sie bedeutet oder, die fühlen gar nicht rein, was ist denn mein Bedürfnis eigentlich? Was will ich? Will ich vielleicht auch was verändern? Sondern das kommt dann immer, wenn sie betroffen sind. Das ist genau diese Betroffenheit und dann stellen sie fest, oh, ja, so. Und dann ist unter Umständen der Feminismus schuld, dass jetzt die Betroffenheit auftritt oder dass sie jetzt diskriminiert sind oder sowas. Ja, diese gesellschaftliche Entwicklung, das führt dann zu so einer Radikalisierung. Das erleben die als Verlust. Ja, und dann kommt es eben darauf an, wie verstehe ich diese Männlichkeit oder wie sind die sozialisiert in dieser Gesellschaft. Ne? Wenn ich natürlich sage, es gibt ja diese Extremgruppierungen, die auch sagen, ich habe als Mann ein Recht auf Sex. So, wenn das ist, das gehört so dazu, das ist so die Verteilung. Ja. Und wenn mir das jetzt verweigert wird, dann nehme ich mir das halt. Ah, jetzt wird es aber sanktioniert und dann bin ich diskriminiert.
Also diese Gruppierungen gibt es tatsächlich. Ne?
Genau.
Die kommen oft aus Amerika, gibt tatsächlich diese Gruppierungen.
Genau.
Wir reden da von Incels, wo man sagt, ich habe ein Recht auf Sexualität und auf Anerkennung als Mann und. Oder auch diese sogenannten Pickup-Artists,
genau.
Die dann Kurse machen, wo ihnen vermeintlich beigebracht wird, wie man sozusagen auf Brautschau, auf Frauenschau gehen kann und so weiter. Brautschau ist
das. Ich glaube, die tarnen das als Flirtkurse.
Als Flirtkurse, genau.
Genau. Ja. Also, es geht aber letztendlich darum, die benutzen Frauen. Man kann das auf den Punkt bringen, einfach sozusagen. Ja. Die nehmen sich jetzt ihr Recht. Das ist ganz perfide, auch auf so eine psychologische Art, was da geschult wird letztendlich. Klappt natürlich bei vielen auch gar nicht, was da vermeintlich als einfach verkauft wird. Aber da geht es um die Grundhaltung. Und es gibt eben da auch Menschen, die, ich nenne das jetzt mal ganz provokant, die Notlage, die Situation von Männern da ausnutzen für so eine Ideologie, sage ich mal, oder für so einen Populismus.
Mit was für Aussagen werden die denn dann geködert? Also wenn ich jetzt mal von rechtsextremistischen Gruppen zum Beispiel spreche, mit was für Aussagen werden Männer geködert, die unzufrieden sind, weil sie zum Beispiel sich ungleich behandelt fühlen nach ihrer Trennungssituation? Was könnte da kommen?
Ja, die sind auch verunsichert. Ja, das Erste, was ist, dass sie bestärkt werden, dass das richtig ist. Wir müssen mal wieder richtige Männer sein. Ja, sozusagen, die werden erstmal in diesen Sachen bestärkt, die jetzt vermeintlich weggenommen sind. Ja, und das spricht natürlich erstmal an. Du hast ja eigentlich recht. Aber, und das ist so das Problem, dass aber nicht reflektiert wird, ja, nach Geschlecht. Warum müssen diese Privilegien werden nicht mal, warum soll ich die nach Geschlecht haben?
Ja, also es wird sehr vereinfacht.
Genau, und alles. Das wird aber gar nicht thematisiert oder reflektiert, sondern wir bringen euch bei, mal wieder richtige Männer zu sein. Oder die haben gleiche Rechte. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Wenn man vorher auch schaut, wie haben sie sich vorher verhalten und jetzt dann massive die gleichen Rechte einzufordern, die sie vorher auch nicht wahrgenommen haben. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Da geht es ums Prinzipielle. Da geht es nicht um die Lösung der individuellen Situation, sondern plötzlich geht es ums Prinzipielle und ums Grundsätzliche. Und dann werden diese großen Fässer aufgemacht. Und das führt dann oft zu einer Radikalisierung. Ja, oder dann, ja, genau. Eventuell dann auch zu Gewalt oder wie auch immer, zu anderen Übergriffen.
Also Dinge werden sehr vereinfacht dargestellt. Diese Emotionalität, die da in der Luft liegt, diese Wut, dieser Ärger wird im Grunde genommen benutzt und verstärkt, indem man sagt, also wir geben dir Halt, wir sind für dich da und wir verstehen dich, wir sind ein Teil sozusagen. Ne?
Ja. Und dann bewege ich mich in so einer Bubble plötzlich, also praktisch unter Gleichgesinnten. Und da gibt es dann keine kritische Reflexion zu dem Thema mehr.
Ja. Wie werden denn Männer da gezielt angesprochen? Haben Sie da Erfahrungsberichte? Also gibt es da auch Männer, die zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, da war irgendwas, da bin ich jetzt noch unsicher, ist vielleicht doch ein Ticken zu extrem?
Haben Sie eine Vermutung?
Extrem?
Was ist da der Satz, der erste, den ich dann höre?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Da habe ich im Internet recherchiert. Aha. Mhm. Und manche finden mich, aber manche finden auch genau da diese Gruppierungen. Mhm. Und ganz viel passiert da eben online. Ja, diese Online-Blogs, wenn Sie das auch schauen, benenne ich jetzt gar nicht diese ganzen Blogs und so weiter, die finde ich halt online. Und viele dieser Szenen, Maskulisten oder Väterrechtliche, bewegen sich auf solchen Online-Foren, wo eine Homepage ist, aber auch in Blogs, in Foren und Literatur, die alles so online ist. Ja, oder die dann so Videos machen. Und das erkennt man oft im ersten Augenblick gar nicht, was damit passiert sozusagen, ja.
Naja, aber Ihre Aufgabe ist es, da genau hinzuhören. Also sich das anzuhören und dann auch das alles ins rechte Licht zu rücken und sagen, das ist das, das ist das.
Das größte Problem ist, dass ich das mitbekomme.
Ja.
Und dann fallen bestimmte Schlagworte, das habe ich da und da gefunden, dann kann ich das schon einordnen. Also zumindest, wenn ich die Plattform kenne. Mhm. Kenne ich jetzt schon viele. Und dann, das ist der Punkt, wo ich das einordnen kann. Mhm. Oft, wenn ich da, habe ich das gelesen und dann, ne, so geht es mir auch. Und dann muss man schon hellhörig werden. Mhm. Ne? Also das sind dann oft so diese Begründungsstränge, die dann schwierig werden, wo es so ein bisschen verschwurbelt wird, verdreht wird.
Okay, aber sehr viele Graubereiche, wo man einfach wirklich genau hinhören muss, um zu erkennen, dass das jetzt ein Moment ist, wo es einfach in die Radikalität abdriftet.
Kann.
Ganz wichtig in dem Zusammenhang natürlich auch die Präventionsarbeit. Was kann man tun? Wo kann man Männer abfangen? Auf welchen Ebenen? Was für Maßnahmen und Ideen gibt es da, zu sagen, so weit kommt es erst gar nicht? Wo muss man ansetzen?
Ja, ja, also Gleichstellungspolitik. Ich sage mal, das fängt schon ganz früh an, für beide Übungen. Wir müssen viel früher weg von diesen Geschlechterzuschreibungen, von diesen Polarisierungen. Damit fängt es schon mal an. Ja? Und damit dann auch verbunden, der macht das oder der ist, Frauen sind emotional und Männer sind halt, was weiß ich, ja, stark oder sowas. Und bis hin einfach, die haben die Rechte und die haben die Rechte. Also das geht ja dann darin über, ja, in diese Phase. Davon müssen wir weg und das fängt bei Kindern einfach an. Und ansonsten ist Prävention, das wird manchmal nicht gern gehört, aber ich würde gerne mal versuchen, was ist die Bedürfnislage von diesen Männern jetzt irgendwie, was hat sie, führt sie jetzt dahin zu diesen Rückschlüssen? Und da müssten wir, glaube ich, ansetzen, um dann einfach zu gucken, wie kann ich sie abfangen, wenn man so will. Ja? Und das, denke ich, in vielen Bereichen schaffe ich das schon, aber das ist natürlich viel zu wenig. Wie Sie schon gesagt haben, wenn es in einer Stadt mal die Möglichkeit gibt, über eine Gleichstellungsstelle was zu machen, ist das natürlich viel zu wenig. Mhm. Und wir wissen jetzt auch, wir bräuchten viel niederschwelligere Beratungsangebote für Männer, also so eine unspezifische, da kann ich hingehen, wie das Männerhilfetelefon. Da rufen ganz viele an und es geht oft erstmal um zu sortieren, um zu priorisieren, was sind die Themen. Mhm. Die rufen an und nehmen manches gar nicht. Die wollen sich erstmal vergewissern, ist das, was ich jetzt erlebt habe, ist das überhaupt Gewalt? Oder muss ich das aushalten als Mann? Und der muss erst hören, dass das in Ordnung ist. Also, dass es nicht in Ordnung ist, aber dass es in Ordnung ist, dass der sich Hilfe holt. Mhm. Und in Ordnung ist, dass er das nicht mehr alleine regeln kann. Mhm. Ja, das ist so ein Punkt, wo man denkt, also, ja, da sieht man, wie die Rollenklischees dann einfach selbst die Männer ja auch fangen und gefangen halten und dann schädigen in dem Verhalten und so weiter. Ja, also das ist wirklich so, solche Situationen sind das.
Und ich glaube, da ist vor allen Dingen auch so ein Bewusstseinswandel erstmal nötig in unser aller Köpfen letztendlich. Ne? Sie sprechen jetzt von den Männern, sagen wir mal jetzt unserer Generation. Haben Sie den Eindruck, dass das in der nachkommenden Generation schon ein bisschen besser geworden ist? Also dass diese Rollenmuster nicht mehr so starr sind, wie sie bis jetzt oder früher mal waren?
Ja, es verändert sich viel. Also tatsächlich, wie sie damit umgehen, mit sexueller Orientierung. Also es ist eine größere Offenheit da einerseits. Andererseits, die Realität holt sie oft ein, sage ich mal, wenn es ins Berufsleben geht oder ins Familienleben geht. Das wissen wir auch aus der Forschung. Das sind die Momente, wo diese Stereotypen, Rollenklischees zuschlagen. Diese Geschlechterfalle. Wie gesagt, Geburt des ersten Kindes ist der Gleichstellungskiller bei uns in der Gesellschaft.
Weil dann einfach die Frau meistens zu Hause bleibt, sich ums Kind kümmert.
Ja.
Und der Mann arbeiten geht.
Genau. Interessant ist auch, dass wir noch einen geringen Anteil haben an Paaren, die von der Berufsausbildung gleich sind, vergleichbar sind. Das nimmt auch erst zu. Jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte haben Frauen noch lange genug dafür gekämpft, an Universitäten und so weiter, an den Ausbildungen. Aber wir haben noch nicht so viele gleich ausgebildete Paare. Das müssen wir anschauen, Statistik. Und zwar, ich sage das immer so, Frauen heiraten nicht statustiefer.
Nee.
Die Ärztin heiratet keinen Busfahrer oder Schreiner oder die Juristin. Das sind, ich nehme die zwei Berufe, weil das, die jetzt deutlich weiblich konnotiert sind. Die sind in den letzten Jahrzehnten gekippt. Das machen mehr Frauen. So, aber umgedreht ganz normal. Der Ingenieur mit der Rechtsanwaltsgehilfin oder der Arzthelferin oder der Erzieher. Ja, aber andersrum. Das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen. Ja, was es nicht anerkannt ist, sozusagen, ja, ein Schreiner, hast du eine gute Partie, deine Frau hält dich aus oder mit dem kann man aber keinen Staat machen, auch die Frau. Also da merkt man plötzlich, woher kommt das auch, wenn die da sitzt und der Mann mehr verdient. Oder dass wir seit Jahrzehnten fast keine Bewegung haben bei Ausbildungsberufen zwischen diesen Frauen- und Männerberufen, den sogenannten.
Sollte man grundsätzlich nicht mehr von männlich und weiblich sprechen? Von Männlichkeit und Weiblichkeit? Von typischer Männlichkeit und typischer Weiblichkeit?
Ich beantworte es mal so, das ist ein Paradox unserer Arbeit. Weil das Ziel unserer Arbeit ist es, diese Rollen, diese Geschlechterrollen, dieses Gender, das soziale Geschlecht abzuschaffen. Dass es keine Rolle mehr spielt.
Das soziale.
Das soziale Geschlecht, das sogenannte Gender. Aus dem Englischen Sex und Gender, biologisches, soziales Geschlecht. Das ist eigentlich mit Gender gemeint. Auch noch ein weites Feld, wie Gender oft auch von radikalisierten Gruppen verwendet wird. Das ist auch so ein spannendes Thema. Aber das ist unser Ziel, dass die Bedeutung von sozialem Geschlecht keine mehr ist. Bei Entscheidung, bei Berufswahl, bei Bezahlung, alles, was Sie jetzt nehmen, ja, was wir besprochen haben. Und das Paradox ist, dass wir es eigentlich ständig, das Thema Geschlecht, dramatisieren oder berücksichtigen in unserer Arbeit und es eher herausheben. Das ist das Paradox, weil wir aber auch der Zielgruppe gerecht werden wollen, weil das Diskriminierung nach Geschlecht oft ist. Das heißt, da stelle ich das raus und will es eigentlich abschaffen. Ja? In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
Sehen Sie bei Radikalen auch die Möglichkeit, dass die Gleichstellung als Chance begreifen?
Also ich weiß gar nicht, die radikal sind. Ich glaube nicht, dass ich da, das sind so Weltbilder, ist die Frage. Ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, es klingt ein bisschen frustrierend oder desillusionierend, aber ich glaube nicht, dass ich da die Weltbilder noch verändern kann. Ja.
Jetzt würde ich dennoch unser Gespräch mit etwas Positivem, mit einer positiven Ausgabe beenden, weil Sie vorhin schon gesagt hatten, es ist wirklich viel in der Entwicklung momentan. Ja. Also es tut sich viel in unserer Gesellschaft. Vielleicht nochmal so als positiven Schlusssatz, was würde echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen für uns alle als Gesellschaft bedeuten? Was hätten wir alle davon?
Na, das wäre viel weniger Reibungsverlust, sage ich mal, in vielen Themen, die wir uns jetzt aufbürden. Ich verstehe das schon, dass das kompliziert ist momentan, wenn ich alles verhandeln und diskutieren muss, ja, zwischen den Paaren Geschlechtlichkeit. Aber wir hätten viel wirklich, wenn alle die gleichen Chancen hätten, dann muss ich das nicht mehr diskutieren, wer bleibt zu Hause, sondern ich kann es wirklich individuell. Ich habe die Wahlmöglichkeit. Das hätten wir dann davon. So habe ich sie nicht, sondern ich bin eher fremdbestimmt. Durch äußere Faktoren, das hätten wir davon, von gleicher Bezahlung. Dann muss ich nicht fordern, gleiche Social, es gibt sogar Equal Care Day sozusagen, der Pflege und so weiter. Das ist ein Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und privater Arbeit oder Pflege, Sorge und so weiter. Das müsste ich nicht mehr in der Form und Art und Weise verhandeln. Das hätten wir dann davon.
Männer und Gleichstellung, unser Thema heute in unserer Veranstaltungsreihe Radikalisierung hat kein Geschlecht. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, dass Männer in vielen Bereichen tatsächlich nicht gleichgestellt sind und dass das ein Nährboden sein kann, um sich zu radikalisieren. Matthias Becker, Deutschlands erster Männerbeauftragter auf kommunaler Ebene hier in der Stadt Nürnberg. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dies ist eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Der Beitrag wurde teilweise vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Bundesprogramm Demokratie leben mitfinanziert. Die inhaltlichen Aussagen geben die Meinung der jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher wider und stellen keine Meinungsäußerung der genannten Ministerien dar.